5, 4, 3, 2.
Grüne Brille. Der einzige Podcast, der was kaut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grüne Brille, der einzige Werder-Podcast, der was taugt. Heute mit Folge Nummer 17 am Sonntagnachmittag. Wir treffen uns ganz früh heute, um 14 Uhr nehmen wir auf. Heute freue ich mich ganz besonders auf meine zwei Mitpodcaster. Hallo Sebastian, willkommen zurück.
Grüß Gott. Ja, ich bin wieder da. Tachchen.
Und natürlich, hallo Christian.
Ja, moin. Bargfrede ist zurück. Sebastian ist zurück. Ich bin auch dabei. Moin, Kim.
Leider haben wir Niki auf der Strecke verloren. Dem geht's gut, aber der hängt wohl noch im Regionalexpress, im Metronom fest, wie ich gehört habe. Im Moor-Express. Schlägt sich vielleicht noch mit dem einen oder anderen Hertha-Fan, wissen wir nicht genau. Ja, wie dem auch sei, liebe Grüße, Niki. Wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ja, Freunde, danke fürs Einschalten. Worüber sprechen wir heute? Natürlich über den 8. Spieltag. Die Hälfte der Hinrunde ist vorbei. Das heißt, wir sprechen nicht nur über das Hertha-Spiel, sondern es ist wohl auch Zeit für so ein kleines Zwischenfazit. Wie war die Saison für Werder bis jetzt? Was lief gut, was lief nicht so gut? Und wie könnte es weitergehen? Außerdem freue ich mich auf einen kleinen persönlichen Rant gegen Sky. Ich habe nämlich am Wochenende mal wieder viel zu viel Sky geguckt und oh Mann, es ist so schlecht. Und dann freuen
wir uns. Die Sky Dumont-Filme oder welche?
Ja, genau. Die Sky Dumont-Filme.
Sky Dumont.
Und dann freuen wir uns natürlich, dass Didi Hamann zurück ist. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Fangen wir doch vielleicht erstmal an mit dem Spiel gegen die Hertha. Am Ende war es dann unentschieden, 1-1. Vielleicht bevor wir auf das Spiel eingehen, wie hat euch denn die Aufstellung gefallen eigentlich? Was sagt ihr dazu?
Also ich fand, es waren gar nicht so viele Überraschungen dabei. Mich hat gewundert, dass Michael Lang wieder außen vor ist. Der wurde auch gar nicht eingewechselt.
Michael Long.
Und man hätte eventuell auch erwarten können, dass Benjamin Goller vielleicht von Anfang an spielt, weil Josh Sargent in den letzten Wochen ja noch ein bisschen Nachholbedarf hatte, ein bisschen platt wirkt. Aber es hat sich ja bezahlt gemacht, dass Florian Kohlmeier den Sargent vorne reingestellt hat.
Ja, man muss vielleicht kurz sagen, wer die Aufstellung nicht mehr ganz im Kopf hat. Also Werder hat gespielt mit Viererkette, Selassie, Velkovic, der Heiland und Marco Friedl, Linksverteidiger, Şahin defensiv, Eggestein, Klaasen und Bittencourt im Mittelfeld und vorne Josh Sargent und Milot Rajica haben vorne gespielt. Das war die Aufstellung. Was ich gut fand, war, dass Velko gespielt hat, weil ich fand, dass der in Frankfurt, haben wir auch erwähnt, ein gutes Spiel gemacht hat und auch gegen Hertha eigentlich wieder mit einer der Besten war, würde ich fast sagen. Christian, du hattest auch gerade an der Aufstellung von Josh Sargent Kritik geübt. Wie hast du das
gesehen? Ja, also im Nachhinein ist man natürlich ja dann wieder eines Besseren belehrt worden. Gleich nach 7 Minuten macht er das erste Tor. War auch ein ziemlicher Aktivposten vorne drin, zusammen mit Rashica. Die haben sich gut ergänzt. Bittencourt hat den ordentliche Bälle in Fuß gespielt. Ja, aber eigentlich war ja so Josh Sargent die ganze Saison bisher noch unter seinen Erwartungen geblieben. Ne?
Fandst du, dass er ein gutes Spiel gemacht hat gegen Hertha?
Erste Halbzeit fand ich das in Ordnung. Torabschluss gesucht. Irgendwo war dann halt ich sag mal, zweite Halbzeit auch bei den anderen dann der Wurm drin, was den Torabschluss anging. Aber es war allgemein so der Fall, dass es ein bisschen zu verspielt war für meinen Geschmack. Aber ich sag mal, bis zu diesem Hertha-Spiel wurde ja eigentlich immer auf ihn gesetzt. Aber ich hatte ja eigentlich Goller schon in der Startelf erwartet. So, anstatt Sargent. Gerade auch nach seiner Länderspielpause, wo alle gesagt haben, oh, der kommt hier mit Jetlag an und ja.
Aber er hat sich ja wohl schon an den europäischen Schlafrhythmus gehalten, habe ich gehört in der Vorberichterstattung. Obwohl er in den USA war.
Wie soll das funktionieren?
Ja, der hat sich wahrscheinlich Schlaftabletten reingedrückt, ohne Ende. Und so konnte er dann im Rhythmus bleiben.
Ich fand ja, dass Bittencourt, vor allem der Aktivposten in der Offensive war, der hat mir ziemlich gut gefallen, der hat da ganz gut rumgewirbelt. Hier und da hätte er sich vielleicht auch nicht unbedingt fallen lassen müssen. Klar hat er auch dadurch viele Freistöße rausgeholt und hat sehr gut in der Zusammenarbeit mit Rashica funktioniert, der dann aber ein bisschen unglücklich im Torabschluss immer ein bisschen war. Ne? Aber bei Sargent habe ich auch gedacht, okay, ist gut, dass er ein Tor macht, so kann er auch mal beflügeln, aber da war auch wieder, also ich hatte schon das Gefühl, dass er ein bisschen platt war und das Tor war auch natürlich etwas glücklich, ne? Aber klar, den musst du auch erstmal treffen, da so ein Direktabschuss, ja. Fand er allerdings den nicht so.
Also ja, also Veljkovic neu drin war super. Ja, dadurch, dass wir jetzt hinten rechts mit ja eigentlich seit 3-4 Spielen immer Michael Long hatten, feste Größe, also hat seine Sache ja eigentlich gut gemacht und jetzt nicht mal eingewechselt. Also das fand ich schon doch ein bisschen überraschend, dass Gebre Selassie, der jetzt ja die letzten Spiele in der Innenverteidigung seine Sache einigermaßen gut gemacht hat, dann einfach so sang- und klanglos einfach nach rechts gestellt wird. Ich weiß es nicht, war Michael Lang auch in der
Länderspielpause? Ja, darf ich da mal kurz eingrätschen? Ja. Das hat ja Gebre Selassie eben nicht gemacht bei dem 1:1. Da sah er schon relativ unglücklich aus. Ich fand auch, in der Innenverteidigung, das war okay, als er da gespielt hat. Überraschend gut, teilweise. Hätte ich gar nicht so erwartet, dass er das in der Innenverteidigung so gut macht. Aber es war schon immer so, dass man, oder ich hatte immer so ein bisschen Bange, wenn der Ball dann über seine Seite kam in den Spielen davor. Und gestern teilweise auch sehr unglücklich agiert hat. Er ist natürlich jemand, der sich immer in Dienst der Mannschaft stellt und sowas. Und man kann das auch sicher argumentieren, dass er den Vorzug erhalten hat. Aber ich würde mir persönlich schon auch wünschen, dass Michael Lang da wieder eher den Vorzug bekommt. Ne? Und mit der Einwechslung muss man auch sagen, Werder hat das zweite Tor gebraucht. Deswegen wurde natürlich nur offensiv gewechselt.
Ja, ich glaube, ich meine, dass wie er sich vor dem 1-1 verarschen lässt, sieht er natürlich schon echt schlecht aus. Und das geht auch zu einem Großteil auf seine Kappe, denke ich mal. Das darf dir halt nicht passieren. Aber das passt auch irgendwie für mich so ein bisschen in das Gesamtbild, was er die Saison bis jetzt so abgibt. Ich finde, dass er bis jetzt also mich eigentlich nicht so überzeugt hat. Letzte Saison hat er mir gut gefallen. Und klar, man muss dazu sagen, er muss jetzt viel in der Innenverteidigung aushelfen und so. Aber jetzt auch die Spiele, wo er dann auf seiner Stammposition rechter Verteidiger gespielt hat, fand ich irgendwie, hatte mich nicht mehr so überzeugt und tritt auch so offensiv eigentlich gar nicht mehr in Erscheinung. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein bisschen so ein Formtief ist oder ob er jetzt einfach über seinem Zenit ist. Ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste, keine Ahnung. Aber vielleicht sollte dann gegen Leverkusen dann Michael Long mal wieder spielen, statt Gebre Selassie.
Also beim Gegentor war natürlich auch wieder Josh Sargent beteiligt. Der wurde dann auch kurz danach ausgewechselt. Musste halt hinten rechts mit aushelfen. Versucht dann da so halbherzig da mit der Beine noch reinzugehen. Da musste er eigentlich einen Taktik-Foul machen in dem Moment. Und ja, wie Selassie da einfach so stocksteif steht, das hat so ein bisschen erinnert, als Messi Boateng ausgedribbelt hat, wie so eine Eiche umgefallen ist. Dass er dann
hüftsteif, wie Sebastian Prödel zu seinen besten Zeiten. Also als hätte er gerade eine Hüftprothese eingesetzt bekommen und könnte sich noch nicht so richtig drehen. So.
Ja. Der Abschluss von Luke Bakio war aber auch wirklich stark. Ne? Also den hat er auch wirklich hundertprozentig getroffen. Der schlägt
war schon ein schönes Tor.
Stimmt. Aber der darf da gar nicht zum Abschluss kommen. Das ist ja eher das Ding.
Ja, zu dem Zeitpunkt muss das ja eigentlich auch schon 2-0 stehen. So die Chancen, die wir bis dahin verballert haben. Das war ja eigentlich in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel von Werder. So immer bis in den Strafraum rein, gut von der Außenlinie zurückgelegt, flach. Aber dann die Abschlüsse. Da hat ja auch Christian Groß einmal bei einer Ecke zweimal einen Torabschluss versucht. Da habe ich mich schon innerlich darauf vorbereitet. Jetzt macht Christian Groß die Bude.
Mach ihn!
Da stand dieser eine Lockenkopf da noch im Weg.
Velkovic.
Nee, der nicht, aber ja, Christian Groß und Bundesliga-Tor. Also,
das muss einfach nochmal kommen. Das.
Die Explosion, also da hat wieder die Versicherung ohne
dann,
was zu
dann
tun.
Spielt der Stadionsprecher dann Stairway to Heaven und er fährt direkt in Richtung Himmel.
Er hebt einfach ab.
Völlig losgelöst von der Erde.
Begibt sich gen Himmelreich. Und dann war es das auch.
Ja,
dann bleibt er oben.
Ja, dann sehen wir ihn erst wieder Himmelfahrtswochenende.
Schöne Himmelfahrtstour.
Kommt da zurück mit Bonnermann.
Ja, ich muss vielleicht so als vorab sagen, ich oder wir sagen jetzt wieder so viel, viel Kritisches und viel Einzelkritik. An sich fand ich eigentlich, dass Werder ganz gut gespielt hat. Ne? Also die waren ja schon, das war schon eines der besseren Spiele in den letzten Wochen, würde ich sagen. War jetzt nicht überragend, aber war schon okay, das Spiel so. That being said, Hertha hat natürlich einen klaren Elfmeter auch nicht gekriegt, ne? Muss man auch sagen. Also meiner Meinung nach war das ein Foul von Pavlenka und die hätten einen Elfmeter bekommen müssen. Da frage ich mich, ja. Oder seht ihr das anders?
Doch. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe das auch gesehen und nochmal in der Wiederholung. Es ist so irgendwie, kann man pfeifen, muss man aber auch nicht pfeifen, hatte ich so das Gefühl. Ich war mir nicht ganz sicher, ob Pavlenka ihn überhaupt getroffen hat. Also er hat ihn getroffen schon dann, aber er hat ihn nicht abgeräumt. Und da wäre es, glaube ich, deutlicher gewesen. So, ne?
Also wir haben natürlich in dreifacher Hinsicht hier Glück gehabt. Zum einen Pavlenka ist die übelste Unschuldsperson. Die hat ja noch nie irgendwo eine gelbe Karte gekriegt und nie auf sich
negativ. Nicht mal für Zeitspiel.
Nein. So, und Ibisevic ist der größte Asso, den man sich vorstellen kann. Nur am Meckern. Und wahrscheinlich hat wieder ein Werder-Fan den Schiri vorher mit Bonschen bestochen.
Hast du das Interview von Ibisevic nach dem Spiel gesehen?
Nee.
Was hat er erzählt?
Er meinte so, also sie haben ihm dann das wurde er da gefoult von Pavlenka? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr.
Ja,
okay. Da hatten sie ihm halt die Szene gezeigt und er meinte halt auch so, ja, glasklare Elfmeter, wenn das kein Elfmeter ist, weiß ich auch nicht und so. Und er meinte halt, aber es wäre ja kein Wunder, weil er würde ja in so eine Schublade gesteckt werden, in die er nicht reingehört. Und dann meinte dann so der Reporter, ja, was meinen Sie damit genau? Und dann hat er halt so sinngemäß gesagt, er wäre ja so... Alle würden ihn so als Bad Boy sehen und deswegen würde er solche Pfiffe dann nicht kriegen. Also hat halt so voll das persönliche Ding da draus gemacht. Ne? Weil alle was gegen ihn haben, deswegen hätte er keinen Elfmeterpfiff bekommen.
Natürlich. Ja. Aber das wurde in der Pressekonferenz danach auch nochmal aufgegriffen. Da haben sie den Trainer von Hertha, André Zovek, auch nochmal gefragt. ob die Schiedsrichter in der Bundesliga generell ein Problem mit Ibisevic hätten. Und er ist da nicht so richtig drauf eingegangen. Er meinte nur so, man kann sich sein Teil ja denken, sinngemäß. Aber.
Also eigentlich ja, aber er will es nicht sagen, oder was?
Ja, genau. Ich muss ja sagen, oder man muss Ibisevic auch zugutehalten, der ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon 37. Also der ist natürlich noch nicht in dem Alter wie Pizarro, aber der ist sozusagen das Berliner Pendant dazu. Und der macht seine Buden, spielt immer noch regelmäßig und sowas. Das muss man ihn auch anerkennen. Ne?
Vor allem auch, weil aber Selke ja, einfach...
Trotzdem assi.
Vor allem einfach, weil Selke halt auch einfach immer noch scheiße ist. Ne? Der hat da nichts gerissen.
Selke. Was sagt ihr denn zu Serk? Er wurde ja gnadenlos ausgepfiffen, ne?
Ja, immer noch. Das muss man auch erstmal schaffen. Das muss man auch erstmal schaffen, in Bremen im Stadion ausgepfiffen zu werden. Da muss man schon echt ein Assi sein.
Er war natürlich vor dem Spiel am
bei den Freitag.
Er war wieder beim Friseur. Ja, der hat halt noch seine alten Kumpels und Buddies in Bremen, die er dann immer besucht. Und ja, ist ja vielleicht auch gut so für uns, denn geht er da nicht mit vollem Einsatz gegen Werder. Es wurde ja schon vorher diskutiert, wenn Selke ein Tor macht, jubelt er dann oder hält er sich dann zurück?
Also, glaube ich gar nicht, dass er gejubelt hätte, ehrlich gesagt. Also ich glaube, er hatte einen sehr unglücklichen Abgang, aber ich glaube gar nicht, dass er so ein Assi ist, wie alle denken. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass der bei Hertha so untergeht, weil er an sich ja auch ein ganz guter Kicker ist. Ne? Das war ja vor ein paar Jahren auch mal im Gespräch, so, ja, Selke, wenn er sich so weiterentwickelt in der Nationalmannschaft und sowas. Und jetzt geht die Kurve halt steil nach unten irgendwie. Ne? Aber mal angenommen, das ist jetzt völlig aus dem Nichts gegriffen, mal angenommen, der würde nächstes Jahr Thema bei Werder werden, wenn Pizarro in Ruhestand geht, wenn, keine Ahnung, vielleicht Rashica verkauft wird oder was auch immer dann passiert. Würdet ihr sagen, so, das wär jemand, den würden wir wieder aufnehmen, oder würdet ihr sagen, naja, komm,
verpiss dich? Ich glaube, das hat sich mit gestern erledigt. Nach diesem Five-Konzert gegen ihn wird er das, glaube ich, von sich aus auch nicht mehr machen wollen. Selbst wenn das im Gespräch ist.
Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn das vom geldmäßig, weil Geld ist für ihn ja das Allerwichtigste, wenn das geldmäßig passt, glaube ich schon, dass er das machen würde. Und auch wenn es, ich meine, Frank Baumann hat Werder natürlich quasi halb in die Insolvenz geführt jetzt mit seinen riskanten Wetten und Spielerverpflichtungen. Also eigentlich, wir gehen ja irgendwie mit einem Minus von 10 Millionen in die neue Saison. Aber falls Budget da sein sollte, könnte man sich das mit Selke schon überlegen. Ist halt die Frage, braucht man Füllkrug und Selke? Ja, keine Ahnung.
Frank Baumann macht den nur bis 50, ne?
Ja, stimmt. Wann ist das eigentlich? Ist das nicht bald jetzt irgendwann, oder wie lange dauert das noch, bis er 50 ist?
Noch 4-5 Jahre.
Und dann, wollte eine Tauchschule auf
Grüne Brille Podcast. Wir machen ja auch nur bis Episode 50.
Stimmt, dann ist Schluss.
Ja. Na, aber wenn er da nicht im Knast sitzt wegen Insolvenzverschleppung, ne?
Er wollte doch eine Tauchschule auf Gran Canaria aufmachen dann, oder? Hatte ich gehört.
Mhm. Echt? Ist er so ein passionierter Taucher?
Ja.
Passionierter Raucher.
Passionierter Raucher. Er wollte eine Tabakstube auf Gran Canaria aufmachen.
Eine Rauchschule. Ja.
Hat Gran Canaria so einen großen Schlot? Ist das eine vulkanische Insel?
Ich glaube schon. Aber das ist doch mal was Schönes für den Faktenchecker zum Recherchieren.
Genau. Was meinst du, welche drei Spieler würde Frank Baumer denn mitnehmen auf die einsame Insel, wenn er im Ruhestand ist?
Aktuelle oder ehemalige?
Also ich sag mal, wo er mit zu tun hatte. Sei es als Manager und als Mitspieler.
Naja, Mario Basler natürlich, wenn es ums Rauchen geht. Wenn du eine Rauchschule aufmachst, dann brauchst du auch einen, der ordentlich dampft. Und der dann da so ein bisschen Bier auch verteilt. So, Leute, heute machen wir aber mal richtig schöne paar Minuten. Ansonsten, ich glaube, der Aichin, der dampft auch ganz gerne mal. Ist auch so am Quarzen, oder nicht?
Und ich denke mal, er würde die Urne von Walter Frosch würde er auch noch mitnehmen. Möge er in Frieden ruhen.
Oh Mann.
Wirklich ein Wohllos ist das hier.
Vielleicht nimmt er auch Tim Wiese mit, der ist doch jetzt auch abgetaucht. Naja, der heißt jetzt Jim Wise. Er startet richtig durch.
Ja.
Fun Fact.
Ja gut, ja. Zurück zum Spiel. Bisschen unglücklich, das Unentschieden dann. Jetzt ist die halbe Hinrunde ist um. Achter Spieltag ist durch. Werder steht auf dem 10. oder 11.? 11., ne? Ja. 11. Platz, 5 Punkte hinter den Europapokal-Rängen. Ja, was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt aus dieser ersten Hälfte der Hinrunde?
Ja, Köpfe müssen rollen, das ist doch ganz klar.
Wo würdest du da ansetzen?
Also einigermaßen, also das Spiel nochmal eben zu Ende. Wir haben ja am Ende noch Bargfrede eingewechselt, der war ja die Woche vorher beim Freundschaftsspiel gegen St. Pauli auch voll mit dabei. Das freut mich, dass der wieder zurück ist, dass wir noch zu Şahin eine Alternative haben. Das fand ich sowieso merkwürdig, dass Şahin, der hat halt seine Offensivaktionen gehabt, aber ja, im Defensivbereich habe ich halt immer das Gefühl, der kommt nicht ganz hinterher, ist vielleicht nicht ganz so spritzig. Und da ist Bargfrede doch noch eine Nummer aggressiver, was das Defensive angeht. Der ist vielleicht nicht im offensiven Gestalten so kreativ, wie Şahin das macht. Aber das war halt so noch der positive Lichtblick am Ende, dass Bargfrede noch reingekommen ist. Da haben die Fans sich auch ordentlich gefreut. Also ich sag mal, es gibt ja eigentlich nur zwei Spieler, bei denen das Publikum durchdreht. Der eine ist Pizarro und der andere ist Bargfrede. So, und das war so noch ein positiver Lichtblick am Ende.
Wie fandet ihr den Wechsel von Johannes Eggestein für Josh Sargent? Hat mich voll aufgeregt.
Warum?
Ja, weil Eggestein bis jetzt nur Scheiße gespielt hat eigentlich. Und ich hätte gerne Benjamin Goller gesehen. Weil ich fand, dass der nach seinen Einwechslungen eigentlich immer gut gespielt hat bis jetzt.
Mhm. Ja, Goller ist so der Senkrechtstarter in den letzten Wochen gewesen bei Werder, ne? Ja. Das hatte mich auch überrascht. Aber ich glaube, Johannes Eggestein hat ja auch bei der U21 gute Spiele gemacht. Sogar als Kapitän aufs Feld gegangen. Aber ja, kann ich auch nicht sozusagen. Hätte ich auch anders erwartet.
Ja, da muss man eigentlich zum Schluss Pizarro einwechseln, um das Publikum nochmal zu animieren. Also Pizarro musst du eigentlich immer einwechseln im Heimspiel.
Ja, das stimmt. Also ich meine, er hat natürlich mit Verletzungen zu kämpfen, jetzt die ganze Saison. Was ein bisschen schade ist, weil er dann immer, ja, dann kommt er mal für 5 Minuten und kann ja eigentlich nichts so richtig zeigen. Hat auch noch nicht wirklich was gezeigt diese Saison. Was ein bisschen schade ist eigentlich.
Ich glaube, der ist drüber. So.
Ja, scheint fast so, ne?
Aber du, es werden immer noch viele Trikots mit seinem Namen verkauft. Und er ist auch einfach ein super Typ, ne? Er ist eine Legende, eine lebende Legende. Und das kann man ruhig auch aufrechterhalten.
Dass der Wechsel zu spät ist, ist klar. In 5 Minuten kannst du nichts mehr machen. Also der muss irgendwo in der 70., 75. muss der kommen. Und alles, was du jetzt 85. und später wechselst, ist eigentlich Quatsch.
Man hätte ja auch überlegen können, Hertha war ja schon so ein bisschen auch am Drücken dann, gerade nach dem 1-1, so haben die sich ja nicht unbedingt hinten reingestellt, sondern auch versucht, nochmal ein Tor zu machen. Du hättest natürlich auch den Wechsel früher vollziehen können und dann Goller bringen und dann versuchen, in den Gegenkonter einzulaufen, weil Goller ist ja auch ein ziemlich schneller Spieler. Der ist ja für Pizarro eigentlich. Aber egal, da mit 3 schnellen Leuten vorne, dann kannst du so eine Mannschaft wie Hertha auch mal hinten überlaufen und dann gegebenenfalls noch den Lucky Punch setzen. Das hätte ja auch noch funktioniert. Ne? Der Wechsel vom Pizarro in der 87. Der ist immer für ein Tor gut, keine Frage. Und der ist auch ein guter Strafraumspieler. Aber man könnte auch, wenn man es sehr böse meint, mit Werder sagen, es war ein Verlegenheitswechsel.
Das ist zu weit hergeholt. Das ist aber böse.
Uiuiui.
Tja, da stehen wir nun mit unseren paar Pünktchen.
Lassen
wir jetzt erstmal so sacken.
Ja.
Das wird ja wieder in den Kommentaren auseinandergenommen. Hier darf man ja nichts Falsches mehr sagen.
Ist so, die Hater.
Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr das zu heftig fandet.
Scheiße, ich krieg wieder Schelte.
Ja, vielleicht noch kurz.
Eine Sache noch zum Spiel, bevor es losgegangen ist. Da gab es ja eine nice Choreo im Unterrang der Ostkurve mit den grün-weißen Fähnchen. In der Mitte das Werder-W hochgezogen. Auf geht's, grün-weiße. Das war schon sehr nice. Hat die Kamera auch gut eingefangen, bei Sky. Aber was, was man dadurch dann vielleicht nicht so gesehen hat, was mir natürlich aufgefallen ist, da beim Einlaufen mit den Kindern, da hatte Shahin so ein, ich sag mal, eine 14-, 15-Jährige, die er nicht an der Hand genommen hat, sondern die er so in den Arm genommen hat. Ich dachte, was ist jetzt denn los? Das war mir so ein bisschen so kumpelmäßig, weißt du, so eine, die schon in der Pubertät war und ja, fast so groß war wie Shahin.
Das ist ein ganz schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen. Ich muss gut überlegen, was ich jetzt sage.
Worauf willst du hinaus?
Du hast schon mit Didi Hamann angefangen. Nee, ja, also das ist mir noch so aufgefallen, ob er da nicht vielleicht zu Anfang die Konzentration nicht gleich hatte.
Ich fand aber, dass Shahin wirklich ein starkes Spiel gemacht hat. Der hat hinten auch diesmal ganz gut die Bälle abgeräumt. Oder wieder eigentlich, das ist ja auch eine seiner Stärke und ganz gut eingeleitet. Ich finde, das passt so ganz gut, dass du Shahin von Anfang an spielen lässt, der dann da so das Spiel einleitet und sowas und dann in der 60., 70. oder noch ein bisschen später Barkfrede für ihn einwechselt, um den Sieg nach Hause zu bringen, ne? Der dann da hinten einfach nur noch alles dicht hält. Fand ich ganz gut. Um hier noch die Kurve zu kriegen mit diesem prekären Thema, abschließend nochmal was aus der Pressekonferenz. Da hatte ein Reporter, ich keine Ahnung, woher der kam, unseren Trainer Florian Kohlhans mal angesprochen auf Davy Klaassen, weil es am Ende des Spiels ja noch so ein bisschen Gerangel gab. Da waren Klaassen und Eggestein mit, weiß ich gar nicht
wem. Nach
Abpfiff, genau, wo dann Kohlfleet dazwischen gegangen ist und so die weggeschubst hat, Leute, nee, hier ist scheiße. Ne? Wo dann der Reporter meinte, so, was ist denn eigentlich mit Davy Klaassen in letzter Zeit los? Der scheint so ein bisschen neben sich zu stehen und fällt nur durch Gemotze und eher seinem Verhalten als sein spielerischer Klasse auf.
Seine spielerische
Klasse. War ja hier im Podcast auch schon so ein bisschen Thema. Habt ihr auch das Gefühl oder ist der, gab ja auch mal Spekulationen, dass ihm die Binde nicht zu sehr beflügelt hat oder so? Ist das ein Problem? Müssen wir da aufpassen oder soll der Reporter einfach seinen scheiß Maul halten?
Jetzt hast du mir die Pointe schon vorweggenommen. Nee, aber ernsthaft, ich finde, ich weiß nicht, du hast, als du letztes Mal dabei warst, hattest du Klaassen auch so ein bisschen kritisiert. Ich finde eigentlich immer noch, dass er so ein Stabilitätsanker im Spiel von Werder ist. Also ich finde, er hat halt dadurch, dass das Shahin diese Rolle einnimmt, hat er halt so ein bisschen, geht sein Passspiel so ein bisschen unter, was er nämlich eigentlich kann, meiner Meinung nach, mal so einen Ball über 15, 20 Meter spielen. Aber ich finde Klaassen eigentlich, also ich bin eigentlich immer noch Fan. Also ich habe ihn auch bei Comunio, deswegen bin ich auch immer so ein bisschen wohlwollend.
Ja, also Klaassen ist ja der Aggressive Leader und ich sag mal, dadurch, dass wir jetzt Bittencourt noch dabei haben, ist er zumindest nicht mehr der Asozialste auf dem Feld.
Das stimmt, ja.
Und wenn du den Maxi Eggestein mit im Mittelfeld hast und Shahin, irgendeiner muss halt da mal so ein bisschen die Körperlichkeit reinbringen. Mhm. Eggestein ist da nicht der Typ für. Shahin ist dann immer auf der Gelbgrenze. Vielleicht wird das jetzt besser, wenn Barkfrede reinkommt, dass Klaassen sich mehr aufs Spiel konzentrieren kann und nicht mehr so auf die Balleroberung und auf dieses Techtelmechtel mit den Gegenspielern, mit den Offiziellen. Also das lenkt dann natürlich auch immer ab und von außen sieht das immer blöd aus. Gerade auch, wenn ich dann so Bittencourt vor dem Spiel höre und da geht er so fast ein bisschen arrogant an die Sache dran. So, wir sind Werder Bremen und die müssen ja erstmal bei uns sich beweisen und ich finde, das ist irgendwie die falsche Herangehensweise. Wir sind auf dem Platz 11 im Niemandsland, spielen gegen Hertha, da muss man nicht so eine große Fresse haben. Was meint ihr?
Ja, also so ein Sympathieträger ist Bittencourt nicht. Da bin ich bei dir.
Ich fand das ganz, ganz gut, was Lars von sich gegeben hat zu dem Spiel. Shoutout Lars, auch ein altbekannter Gast aus dem Grüne Brille Podcast. Der sagte, das war so ein richtiges Mittelfeld, also tabellarisch Mittelfeld, Geplänkel. Das war so ein richtiges Spiel, 10. gegen 11. Irgendwie so, weiß nicht mehr genau, wie er das ausgedrückt hat, aber das fand ich ganz passend. Ja, unentschieden bringt kein was und das Spiel war vielleicht gar nicht so schön anzuschauen, wenn man nicht Werder-Fan ist, oder?
Wahrscheinlich. Mein Hertha hat sich ja auch tief reingestellt, ne? Denn dadurch war es halt auch jetzt kein besonders attraktives Spiel. Ja,
rein. Das war Inbegriff der Mittelmäßigkeit, auch Zitat von Lars.
Ja.
Wirklich Platz 10 gegen Platz 11.
Was ja sonst eigentlich unser Podcast-Motto ist.
Grüne Brille, der einzig mittelmäßige Werder-Podcast.
Der mittelmäßigste Podcast Deutschlands.
Bei der Abstimmung, wer der mittelmäßigste Werder-Podcast ist, sind wir auf Platz 3 gelandet.
Ja, die Resonanz ist in der Regel immer mittelmäßig, ob das wir so machen. Ja, wir passen uns ja nur Werder an, insofern.
Ist so.
Ja, so hat das Jos Sergeant auch geschafft mit dem europäischen Schlafrhythmus, ne? Das war so ein bisschen mittelmäßig, was ihm da geholfen hat.
Mhm. Alles andere als mittelmäßig war ja mal wieder die Sky-Berichterstattung. Ich habe was für mich nicht das Highlight war, aber auch schon vorne dabei, war Lothar Matthäus als Co-Kommentator vom Dortmund-Gladbach-Spiel. Ich habe so mit einem Auge zugehört und habe nur an einer Stelle, wo er meinte, ich bin ja kein Arzt, aber... Und den Rest habe ich dann gar nicht mehr mitbekommen. Aber wenn er schon so anfängt... Naja, aber auf jeden Fall, was noch geiler ist, habt ihr mitbekommen, dass Didi Hamann wieder zurück ist?
Nee, erzähl mal, wo war der denn?
Hat er auch den Spruch gebracht, ich bin ja kein Arzt, aber zeig doch mal.
Oh Mann.
Ja, wir hatten ja in der letzten Woche hatte Niki ja schon eine verwegene Behauptung aufgestellt, warum Didi Hamann weg ist, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Könnt ihr gerne alle nochmal in der letzten Folge nachhören. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, dass Didi Hamann nicht ausreisen durfte aus Australien, wo seine Lebensgefährtin lebt, weil nämlich sein Pass eingezogen wurde, weil nämlich gegen Didi Hamann, und das ist jetzt ist kein Scherz, könnt ihr alle nachlesen, irgendwie wegen häuslicher Gewalt stand da wohl im Raum und irgendwie er wurde angezeigt von seiner Lebensgefährtin und deswegen wurde sein Pass eingezogen. Und deswegen konnte er die ganze Zeit Australien nicht verlassen und war deswegen nicht als Sky-Experte am Start. Und deswegen musste Sky unter anderem auf so Leute wie Mladen Petric zurückgreifen. Muss man sich mal reinziehen. Mladen Petric als Sky-Experte. Wie verzweifelt kann man sein? Na, auf jeden Fall hat Didi das wohl geklärt. Und ja, jetzt ist er wieder zurück. Didi Unchained.
Ja, scheiß eigentlich auf diese ganzen Sky-Moderatoren. Wir müssen mal wieder ins Stadion reingehen. Mal ein bisschen wieder am Freibier-Helikopter naschen und
Pyros anreißen.
Genau, unsere Forderung damit wieder direkt vor Ort mal durchsetzen.
Ja, so. Aber eine andere Neuerung bei Sky, Entschuldigung, dass ich da nochmal dich unterbreche. Sky hat jetzt auch eigene Sportwetten. Habt ihr das auch gesehen? Sky Bet oder sowas? Wo du jetzt auch halt wie Tipico etc. Nur von Sky aus direkt. Und da wurde jetzt am Wochenende das erste Mal Werbung dafür gemacht bei Sky. Zumindest habe ich das erste Mal das gesehen. Und das Gesicht dieser Werbekampagne ist Thomas Hessler. Auch toll.
Was?
Thomas Hessler, Alter. Icke Hessler.
Icke Hessler, ey. Und dann schön Sportwetten über Sky. Ey, diese Wichser, die wollen auch überall noch ein bisschen Kohle machen, ne? Soll mal ein bisschen mehr Kohle für Fernsehgelder abdrücken, diese Hurensöhne.
Kann man dann darauf wetten, wie Lothar Matthäus den letzten Stellungsfehler in der Abwehr bewertet und einschätzt? Ob es sich um ein Einstellungsproblem handelt?
Oder welchen Namen er jetzt falsch ausspricht, ja.
Genau. Das Geilste war, nochmal zu Didi Hamann zurück, vielleicht, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, Bayern hat ja gegen Augsburg nur 2-2 gespielt und irgendwie in der letzten Minute noch den Ausgleich bekommen. Und die Erklärung von Didi Hamann, wie es dazu gekommen ist, das war wirklich à la Bonheur. Das war rein psychologisiert, wie es eigentlich nur Olli Kahn schaffte. Das war nämlich so. Vielleicht habt ihr mitbekommen, es gibt ja ein bisschen so eine Diskussion bei den Bayern, weil Thomas Müller ja nicht spielt im Moment. Ne? Also Thomas Müller wird nämlich im Moment behandelt wie ein normaler Bundesligaspieler. Er spielt nämlich manchmal nicht und nicht irgendwie wie so ein bayerischer Halbgott. Und deswegen ist er halt angepisst und gibt irgendwie Interviews, wo er so, wo rauskommt, dass er unzufrieden ist.
Nee, das Stichwort ist ja, es hieß halt, er spielt halt, wenn Not am Mann ist. Weißt du, und diese Aussage, das war da so ein bisschen der Streitpunkt.
Ja, der soll mal von seinem hohen Ross runterkommen. Im wahrsten Sinne, ne?
Richtig. Na, auf jeden Fall sagte dann Didi Hamann, der Grund dafür, dass Bayern in der letzten Minute das Gegentor bekommen hat, wäre wohl die Thomas-Müller-Diskussion, weil nämlich Coutinho, der ja auf der Position von Thomas Müller spielt, wäre verunsichert von der Diskussion um Thomas Müller. Das hätte man gesehen, weil nämlich Coutinho ja auch schon zu Barcelonas Zeiten als sehr sensibler Spieler gilt. Und der wäre ja verunsichert von der Thomas Müller-Diskussion. Und deswegen hätte Bayern gegen Augsburg noch das 2-2 gekriegt. Also, da muss man erstmal drauf kommen.
Der hat zu viel in Australien da am Lagerfeuer gesessen, glaube ich.
Ich glaube, der hat zu tief eingeatmet da.
Ja, Thomas Müller ist auch so ein Fall für sich. Hatten wir, glaube ich, auch letzte Saison schon mal eine Folge, dass es einfach ein dreckiger Hurensohn ist und der sich verpissen soll. Ne? Aber, ja. Ganz schöner Rant hier heute.
Vielleicht kann ja Didi Hamann mit Frank Baumann dann, wenn er 50 ist, in Australien irgendwie so eine Schnorchelschule aufmachen.
Christoph Metz.
Was?
Ja, wie ist denn euer Fazit zur ersten Hälfte der Hinrunde von unserem SVW? Zufrieden? Brauche ich, glaube ich, nicht fragen. Das kam ja jetzt schon ein bisschen durch. Wie sieht es mit dem Personal aus? Es gab ja ein bisschen Verletzungsprobleme, jetzt gibt es hier auch ein bisschen Diskussionen über manche Positionen. Mhm. Eine Person, über die wir auch noch gar nicht gesprochen haben heute, die übrigens, wo wir auch Comunio gerade schon angesprochen haben, bei Comunio mit Abstand die schlechteste Bewertung im Spiel bekommen hat, wo meiner Meinung auch zu Recht ist der Herr Friedl, der als einziger auch Minuspunkte bekommen hat. Ich erinnere mich an die Flanke aus dem Halbfeld in der 30., 40., die so richtig unterirdisch fast an die Eckfahne knallt.
Ich erinnere mich an, die Situation war krass, aber auch was mich richtig abgefuckt hat, war, wo er irgendwie in der 92. oder 93. Ja. Minute aus 20 Metern den irgendwo sonst hin bolzt. Das ist nur eine Kleinigkeit, ne? Aber solche Aktionen, wenn du denkst, okay, wir haben vielleicht noch einen Angriff und dann so eine Scheißaktion geht einem so auf den Sack. Das geht gar nicht.
Ja. Deutlich. Was auch schon öfter gekommen ist, aus dem Fanlager von Werder allgemein auf verschiedenen Plattformen, hatte Frank Baumann sich da ein bisschen verzockt, weil wir hatten ja durchaus Alternativen auf der linken Seite. Augustinsson hat sich jetzt leider verletzt, das wusste man nicht. Friedl hat in der Innenverteidigung letztes Jahr es ganz gut gemacht. Außen die ganze Saison aus meiner Sicht wirklich unterirdisch bisher gespielt. Yannick Vollert wurde verliehen. Wir hatten noch Verlat auch in der zweiten, der auch mit der ersten schon mittrainiert hat, der sogar. Wurde der nicht sogar verkauft oder ist der auch verliehen?
Ja, nee, der ist verkauft, aber ich glaube auch schon im Winter davor bei Sandhausen. Ja, da spielt er jetzt mit Dennis Diekmeyer, macht er die Flügelzange.
Und ja, Michael Long kann ja eigentlich auch links spielen, aber wie gesagt, der ist ja außen vor. Aber ja, ist das auf Baumann zurückzuführen? Hat der da ein bisschen Mist gebaut, dass der Kader jetzt doch zu dünn geworden ist mit den ganzen Verletzungen?
Ich glaube, mit diesem Ausmaß konnte man wirklich nicht rechnen. Und es gab ja irgendwo mal eine Statistik, dass wir ja auch der Bundesligist sind mit den meisten Spielern, die gerade verliehen sind. Und das wurde wahrscheinlich ja schon vorher gemacht, weil ja einfach nicht abzusehen war, dass sich wirklich 8 potenzielle Stammspieler verletzen. Die kommen jetzt ja alle nach und nach wieder. Ist zumal schön, dass Veljkovic wieder dabei ist. Aber da sind ja auch welche dabei, die, ich weiß nicht, wann Bartels wiederkommt, ich weiß nicht, wann Moisander wiederkommt, Osako.
Das dauert noch. Ja. Ja, aber klar, das konnte man nicht voraussehen. Ist es aber nicht so, dass wenn du in der Bundesliga spielst und auch Ambitionen hast, irgendwie um Europa mitzuspielen, dass du dann auch eine gewisse Breite im Kader einfach brauchst, weil solche Situationen irgendwie entstehen können. Natürlich nicht in so einem krassen Ausmaß, aber wenn man auch darüber spricht, es sind von allen Bundesligisten am meisten Spieler verliehen bei Werder und dann kommt das Pech mit den Verletzungen hinzu und dann der Kader so dünn da. Dann kann man schon, also kann ich die Argumentation schon verstehen, dass man sagt, das hätte man aber vorher auch überlegen müssen, dass man ein bisschen Breite braucht.
Mhm. Ich glaube halt jetzt bei der konkreten Position, die du ansprichst, also linker Verteidiger, haben sie vielleicht auch ein oder überschätzen sie einfach immer noch die Qualität von Marco Friedl als linker Verteidiger, ne? Weil sie wahrscheinlich immer so geplant haben mit, ja okay, selbst wenn Augustinsson was passiert und verletzt ist, der war ja bisher noch nie verletzt, dann haben wir ja immer noch Marco Friedl, der das spielen kann. Und aber Friedl ist einfach halt maximal ein mittelmäßiger Außenverteidiger. Nur kriegen das anscheinend irgendwie Felix Kohlhans und Frank Baumann nicht so richtig in ihren Kopf rein, dass er eigentlich da nicht hingehört.
Hm. Ja, das stimmt. Ärgerlich ist halt für Friedl, dass er halt in der Bundesliga bei uns Außenverteidiger spielt, er sich selber aber als Innenverteidiger sieht. Und ich weiß nicht, ob er in der Nationalmannschaft auch Innenverteidigung spielt oder U21, wo er das spielt.
Er spielt A-Nationalmannschaft, aber da spielt er auch immer mal wieder außen.
Ja, so, und da ist aber David Alaba eigentlich auch gesetzt.
Ja.
So, und vielleicht hängt er auch da in der Nationalmannschaft zu viel mit Alaba zusammen, der Torgefahr hat und guckt sich da was ab und dann meint er halt, oh, in der 92. anstatt dann nochmal eine Flanke reinzuschlagen auf Pizarro, muss ich halt selbst mal einen raufknolzen. Wir haben alle gesehen, was davon geworden ist.
Ja, es war auf jeden Fall vor der Saison in verschiedenen Foren auch eine Riesendiskussion, dass man einfach noch einen linken Verteidiger braucht oder generell noch einen Außenverteidiger, da war Michael Lange auch noch nicht da. Gerade weil, wo gesagt, was passiert denn, wenn Augustinsson sich verletzt? So, wen haben wir denn da? Da haben wir Friedl. Aber Friedl ist doch eigentlich Innenverteidiger. Kohfeldt hatte letzte Saison zumindest auch gesagt, dass er ihn in der Innenverteidigung sieht und langfristig sogar auch einen Stammplatz zutraut oder sieht oder sowas. Dann wurde aber immer mehr, umso kürzer das Transferfenster noch offen war, wurde immer mehr klar, ja, Baumann plant mit Friedl auf der linken Position. Und jetzt haben wir den Salat.
Ja. Ich weiß auch nicht, warum können nicht Selassie oder Michael Long halt linker Verteidiger spielen und dafür spielt Friedl dann für Christian Groß in der Innenverteidigung? Also warum ist es keine
Option? Christian Groß ist unantastbar. Den Nein. bitte nicht in Frage stellen.
Nein, weil der würde dann natürlich vorne im Sturm spielen gleichzeitig.
Der kann ja auch auf der 6 spielen, ne? Eigentlich.
Ist er eigentlich ein Sechser. Kann eigentlich überall spielen.
Ist ein Sechser im Lotto, der Christian. So nämlich. Ein Gewinn für alle.
Nee, also ich denke mal, nächstes Spiel wird Michael Long rechts spielen. In der Innenverteidigung haben wir dann ja vielleicht Basti Langkamp noch als Option. Toprak ja, braucht wohl noch eine Weile.
Braucht noch, aber wenn Kohlfeldt nicht wieder auf eine Dreierkette zugreift, ne? Was ja gegen, wo haben wir das noch gespielt? Gegen, ich kann mich nicht mehr entsinnen, aber das hatten wir die Saison ja auch schon ein, zwei Mal und gegen Leverkusen würde sich das ja anbieten, mit einer Dreierkette zu spielen und zusätzlich auf den Außen eher defensive Leute einzusetzen, weil Leverkusen ja ganz guten Offensivdrang hat, vor allem auch über Außen.
Ja, sprechen wir doch über Leverkusen. Jetzt kurz zum Schluss nochmal den Blick nach vorne. Wieder 18:30 in Leverkusen. Leverkusen hat natürlich schön einen auf die Mütze gekriegt. Jetzt am Freitag in Frankfurt. Ja, macht es vielleicht nicht einfacher für Werder, oder? Weil die müssen was zeigen jetzt.
So, die werden richtig gallig sein. Und ja, Werder eigentlich mit dem Gefühl, 2 Punkte verschenkt zu haben zu dem vermeintlich schweren Auswärtsspiel in Leverkusen, wo wir eigentlich aber auch immer die letzten Jahre gut ausgesehen haben. Leverkusen ist aktuell eine Wundertüte. Da hast du eigentlich immer das Gefühl, du fährst als Underdog hin. Aber jetzt auch bei dem Frankfurt-Spiel am Freitagabend, die sind ja wirklich sang- und klanglos untergegangen. Da hat der Torwart aber auch wirklich gut gehalten, der Renault. So, und vielleicht kriegt jetzt Goller mal wieder eine Chance statt Sargent. Michael Long hinten rechts. Und ja, ich sag mal, Leverkusen, wenn wir dann Punkt mit nach Hause bringen, das wäre schon in Ordnung, weil dann haben wir das Pokalspiel gegen Heidenheim den Mittwoch drauf, englische Woche. Das ist für mich eine Nummer wichtiger.
Ich dachte, früher am Anfang habe ich gedacht, der Torwart von der Eintracht wäre Franzose. Weil
Bruno?
Er heißt, weil er heißt wie eine Automarke. Entschuldigung. Frédéric Renault. Sorry, ich habe dich unterbrochen, Sebastian.
Naja, ich hatte auch, mein Gag war noch schlechter, der ist auch, kann auch ruhig unter.
Ja, dann bitte.
Ja, man könnte natürlich überlegen, dass wegen englische Woche, ob man rotiert, so ein bisschen, ne? Ein bisschen Rotation, auch mal die Leute aus der zweiten Reihe spielen lassen. Aber das ist natürlich bei der Breite des Kaders aktuell. Könnte Stefanos Capino mal bringen, das war es dann ja aber auch schon. Übrigens geiler Keeper.
Der aber hat ja gar keine englische Woche.
Mit dem Pokal?
Klar, Pokalspiel gegen Heidenheim am Mittwoch.
Ach so, jetzt am Mittwoch, oder was? Ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Sorry. Du warst zu sehr in deinem Frankreich-Joke mit Renault. Ja.
Den habe ich hier nämlich seit 45 Minuten auf dem Zettel.
Oh Mann, nee, ja, aber ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht, da zu viel zu rotieren. Vielleicht könnte man mal ein Spiel Sahin starten lassen, eins Barkfrede. Aber bei den anderen Positionen, die stellen sich ja fast von alleine auf. Capino hat im Freundschaftsspiel bei St. Pauli wirklich klasse gehalten. Also das war eigentlich der einzige Grund, weswegen man da hätte Eintritt zahlen müssen. Der hätte das verdient, also...
Ich bin auch richtig pro Capino. Ich fand in der letzten Saison, als er auch mal ein paar Flänke vertreten hat, auch wirklich richtig stark gehalten. Und wir mussten uns auch nichts vormachen, wenn ein paar Flänke wieder so eine Saison spielt wie letzte Saison, dann wird er auch zu einem großen Verein wechseln. Und da hätte ich nicht mal Bauchschmerz mit, weil deswegen hat Capino wahrscheinlich auch seinen Vertrag nochmal verlängert.
Ja.
Dass sie ihm gesagt haben, du, der wird wahrscheinlich bald weg sein und du bist einfach unser nächster Mann. Und das finde ich gut. Ist ein guter Typ und ein richtig starker Keeper.
Denke ich auch.
Und dann haben wir ja noch Luca Plogmann.
Plogi.
Shoutout, Luke.
Keiner schenkt Jägermeister aus wie Plogmann.
Ja, dieses Jahr geht ja die Mannschaftsfahrt nach Gran Canaria.
Schon mal Locations auschecken für die Tauchschule von Baumann.
Gran Canaria.
Hoffentlich werden da nur nicht die Pässe eingezogen und am Ende muss die halbe Mannschaft dann auf der Vulkaninsel bleiben.
Ja. Frank Canaria.
Ja. Josh Sargent hat ja diesmal nicht seinen typischen Militärgruß-Torjubel gemacht. Wahrscheinlich, weil das gerade in den Medien sehr kritisch beäugt wird.
Ja.
Ja.
Der hat sich ja einfach nur so hingestellt, so Arme verschränkt und war eigentlich wahrscheinlich noch ein bisschen in seinem Jetlag gefangen. Er wusste gar nicht, was er machen soll in dem Moment.
Noch voll auf Schlaftablette.
So hat er auch gestanden. Ja. What? Das war doch der Kylian Mbappé, oder nicht? Der Signature-Move von Mbappé.
Ja.
Mit den verschränkten Armen meinst du, ne?
Ja, genau. Ja, wir haben das Spiel abgehakt, Hertha, bisschen über Leverkusen gesprochen. Die Analyse der Hinrunde ist jetzt irgendwie immer ganz oft angesprochen worden, aber nicht zu Ende gebracht. Warum wollen wir da nochmal drauf eingehen? Ja. Oder wollen wir das für die Patreons übernehmen lassen?
Also wir haben ja vor der Saison, jeder hat eine Saisonprognose abgegeben, wo wir dann ja auch im Mittel gesagt haben, Werder landet auf Platz 6. Da waren vielleicht einige zu euphorisch. Sebastian hat Werder auf Platz 4 getippt.
Ja.
Da war ich am pessimistischen mit Platz 8, aber es lässt sich ja wirklich in Summe festhalten, dass Werder hinter den Erwartungen deutlich zurückbleibt. Also da sind die Spiele und die Punkte, die wir geholt haben, das waren ja wirklich gegen die Abstiegskandidaten, die im unteren Drittel anzusiedeln sind. Dass wir jetzt mal einen Punkt holen in Dortmund, das war vielleicht kann man sagen, unverdient, aber jetzt so ein Heimspiel gegen Hertha müsste man eigentlich mal die 3 Punkte holen.
Tja, da hätte man die 3 Punkte auf jeden Fall holen müssen, ja. Also, ohne dass ich die Diskussion jetzt wieder anfangen will, aber ich bin auch der Meinung und Verfechter, dass da einfach ein bisschen sich verkalkuliert wurde am Anfang. Man hätte da in der Breite ein bisschen aufpassen müssen. So, ich finde, das ist eine scheiß Ausrede mit den Verletzten, aber es ist ja nun mal so, es ist sehr auffällig, dass da was fehlt. Ich war sehr optimistisch am Anfang der Saison, weil ich glaube, dass in voller Besetzung Werder wirklich auch einen starken Kader hat. Ich hatte auch gedacht, dass andere Mannschaften wiederum, die aktuell ein bisschen oben rumspielen, ein bisschen mehr abkacken. Aber ich glaube nicht, dass Werder sich bis zum Ende der Hinrunde nochmal wieder so richtig fängt und dann eine Serie hinlegt, weil dafür ist einfach zu viel Tumult passiert und man muss sich wieder ein bisschen reinspielen und zusammenkommen, selbst wenn alle wieder fit sind. Es ist schwierig, aber die Rückrunde kann nochmal richtig stark werden und dann vielleicht springt da was raus. Hängt ja natürlich auch mal so ein bisschen mit einer anderen Mannschaft.
Weil ich meine, vor der Saison das Argument für Werder war ja eigentlich so, ja, ist eine eingespielte Mannschaft, eigentlich nur punktuelle Ergänzungen im Kader und so, die auch Sinn machen, wie mit Füllkrug und so. Und Werder würde eigentlich so, steht so für Kontinuität, ne? Und so das Argument ist jetzt natürlich völlig hinfällig, weil halt so viele verletzt sind und dann die jetzt dann neu gekauft wurden, die kamen dann auch sehr spät, so wie Bittencourt. Das kann sich natürlich im Laufe der Saison, kann sich das geben, aber dann hat man natürlich auch schon viele Punkte liegen gelassen. Ja, also ich wäre jetzt auch, also ich glaube, Werder ist immer noch gut genug, um ohne, also dass sie nicht irgendwie unten reinrutschen. Aber jetzt so der Optimismus, dass die irgendwie nochmal eine richtige Serie hinlegen und vorne angreifen, sehe ich jetzt gerade auch nicht. Also es sieht wohl eher wieder nach so einer Übergangssaison im Mittelfeld aus.
Ja, eine Übergangssaison im Mittelfeld bedeutet dann aber auch sicherlich 2, 3 Leistungsträger abgeben, weil alle, die jetzt, ich sag mal, Mitte 20 sind und noch die Karriere und die großen Verträge vor sich haben, die werden dann den Absprung machen, weil denen wird es nicht reichen auf Dauer. Und dazu gehört dann sicherlich Rashica, Pavlenka. Ja, und wer gehört dann noch zu?
Augustinsson würde ich auch noch dazu zählen.
Augustinsson, wenn er wieder fit wird, ja.
Ja, Augustinsson hätte man eigentlich direkt nach der WM verkloppen müssen, als er das Tor gemacht hat, als sein Marktwert da wirklich unverhältnismäßig hoch war.
Ja, also es ist natürlich auch so, wenn es am Ende der Saison, jetzt gucken wir sehr weit in die Glaskugel und sehr viel Schwarzmalerei, ne? Aber mal angenommen, das wird wirklich der 12., 13. Platz oder was am Ende der Saison, dann kriegst du dementsprechend ja auch Tabellenplatzbasierte Prämie von den Fernsehgeldern, die dann nicht so hoch ausfällt. Plus die Verpflichtung, die du jetzt schon hast mit den Laien, die ja sehr wahrscheinlich mit Ablösesummen am Ende der Saison fällig werden. Ist sowieso klar, dass da Leistungsträger gehen müssen. Und ich glaube auch übrigens, dass Maxi Eggestein einer davon sein wird. Ich glaube, dass der nächste Saison den Schritt zu beispielsweise Dortmund macht, wo er auch schon länger im Gespräch war. Und ich würde ihm auch gar nicht übel nehmen. So, das kann man ihm nicht verübeln. Das ist einfach der nächste Schritt. Und wenn er sich weiter gut präsentiert, ist es auch okay. Aber mal angenommen, jetzt da gehen wirklich dann Pavlenka, Eggestein, vielleicht Rashica und Augustinsson. Klar hat man auch ein paar mehr Einnahmen und kann sich wieder neue Spieler holen und so. Das ist immer jedes Jahr das Spiel. Aber vielleicht, wenn es ganz kacke läuft, bricht es dann noch mehr zusammen, die ganze Chose. Ja?
Wir haben ja auch jetzt in der letzten Folge besprochen, wie Frank Baumann seine Suchmaske hat bei eBay Kleinanzeigen. Und da ist ja jetzt seit gestern ein neuer Spieler mit aufgetaucht unter seinen Filtereinstellungen. Und zwar Niklas Süle. Der hat Kreuzbandriss und das wäre ja potenziell auch einer für Werder.
Da meinst du, er hat so eine E-Mail bekommen von eBay Kleinanzeigen. ein neuer Treffer bei einer Suche. Niklas Süle hat sich das Kreuzband gerissen.
Dieser Spieler könnte Sie interessieren.
Ja. jetzt Angebot abgeben.
Sie haben bereits gekauft. Das könnte für Sie auch in Frage kommen.
Sie haben bereits das Kreuzband von Niklas Füllkrug gekauft. Kaufen Sie auch das Kreuzband von Niklas Süle.
Hm. Aber jetzt, dass Maxi Eggestein geht, weiß ich nicht. Der hat ja gerade erst im Sommer gemeinsam mit seinem Bruder langfristige Verträge unterschrieben.
Das ist doch gut, dann gibt es eine höhere Ablösesumme. Ne? Darum geht es auch eigentlich bei so langen Verträgen.
Aber ich glaube, der ist auch ein bisschen mit Kofeld verheiratet, was das angeht. Die haben, glaube ich, einen ziemlich guten Draht zueinander. Und er sagt ja auch selber, ich möchte jetzt wieder Verantwortung übernehmen und möchte ein wichtiger Spieler sein. Ich glaube nicht, dass er dann gleich nach einer nicht so erfolgreichen Saison gleich wieder abhaut. Er auf der anderen Seite, David Klaassen, dem würde ich das schon eher zutrauen.
Ja, also grundsätzlich glaube ich auch, dass das nicht unbedingt die Absicht von Eggestein ist. Aber mal angenommen, es wird echt eine Scheiß-Saison und da springt wieder nichts bei rum. Und er hatte ja auch so ein bisschen Leistungsschwankungen in letzter Zeit, aber mal angenommen, er fängt sich und spielt wieder richtig gut, der wird auch wieder zur Nationalmannschaft eingeladen und so. Und dann steht am Ende der Saison Werder vor so einer Art Trümmerhaufen, weil irgendwie Kohle her muss und Spieler weg müssen und dann kommt ein richtig gutes Angebot von beispielsweise Dortmund. Eggestein hat die Möglichkeit, zu einem großen Verein zu gehen, mit einem guten Alter, mit Ambitionen auf die Nationalmannschaft. Ich glaube schon, dass er sich das dann doch überlegen will.
Aber die Frage ist ja, ob Dortmund Eggestein in seiner jetzigen Form überhaupt haben will. Also weil ich meine, so stark spielt er ja eigentlich
deswegen
nicht.
Meinte ich ja, wenn er, genau, deswegen meinte ich ja, wenn er jetzt sich wieder ein bisschen fängt und dann bis zum Ende der Saison wieder richtig stark Leistung bringt.
Aber mal ehrlich, dieses mit Eggestein zu Dortmund, das finde ich gar nicht so unrealistisch, zumal Dortmund auch gerade für deren Verhältnisse eine kleine Formkrise hat, wo auch Favre aktuell nicht ganz sicher im Sattel ist und die natürlich auch schon seit längerer Zeit ein Auge auf Kofeld geworfen haben. Wir spielen jetzt auswärts in Leverkusen, dann spielen wir zu Hause gegen Freiburg, die auch gerade gut drauf sind, auswärts in Gladbach und dann zu Hause gegen Schalke. Das sind alles Top-Mannschaften von oben. Also das kann doch ein ganz grauer November werden für uns. So, und ob dann so viel Ruhe ist im Verein, wenn wir aus den vier Spielen, die jetzt kommen, ein, zwei Punkte mitnehmen, weiß ich auch nicht. Dann werden wir Spiel für Spiel immer eine Position weiter nach hinten durchgereicht. So, wer weiß, wie es bei Dortmund weitergeht, wenn die dann sagen, okay, Favre raus, wir brauchen den nächsten. Ja.
Ja, dann steht Bruno Labbadia vor der Tür.
Oder Lothar Matthäus.
Oder Lothar Matthäus. Ja, das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Schön depressiv, schön schlechte Stimmung.
Am Ende, am Ende geben wir immer nochmal die Selbstmord-Hotline durch. Falls falls ihr schlechte Gedanken habt.
Oh Mann.
0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Das ist die Telefonseelsorge, falls ihr...
Ist die Nummer auch von Gran Canaria erreichbar?
Na, dann natürlich mit 0049 davor. Ja. Also ob es ein goldener Oktober wird oder ein grauer November, wir werden sehen. Vielleicht reißt uns ja auch der Pokal wieder raus, bisschen wie letzte Saison. Wer weiß das schon. Gut, dann würde ich mal sagen.
Ja, das ist aktuell die einzige Chance, noch nach Europa zu kommen. Wir müssen im Pokal durchmarschieren.
Pokal ist ja bekanntlich der kürzeste Weg nach Europa, ne? Ach so. Gut, also in diesem Sinne würde ich mal sagen, das war's für heute. Danke an Sebastian und an Christian. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke an euch fürs Zuhören.
Danke, Kim.
Seid nicht so betrübt, ja, auch wenn der Herbst reinkickt. Das Leben ist schön und ansonsten, wie gesagt, die Telefonseelsorge. Oder lasst uns einfach einen Kommentar bei Instagram oder bei Twitter da. Wir können euch auch mit guten Ratschlägen weiterhelfen.
Ja, Shoutout noch an Pure Tonic.
Genau, ganz eine ganz tolle Kapelle.
Habt ihr noch Shoutouts an unsere an unsere Sponsoren?
Ja, Shoutout Frank Canaria. Ne? Wenn das Wetter wieder schlechter wird, ab nach Frank Canaria. Bisschen rauchen unter Wasser. Und ansonsten lege ich mich jetzt in die Badewanne und schneide mir die Pulsadern auf. Tschüss.
Dann nicht bis auf Wiedersehen.
Ja. Es war ein Scherz, Leute. Es war ein Scherz.
Oh Mann. Oh Mann, oh Mann.
Also, macht's gut.
Okay. Danke.
Danke.
Ü.
Gut, Kick.